Lieber Andreas, herzlichen Dank für den Nachruf. Meine hochverehrten Damen, sehr geschätzte Herren, Spektabilis und Magnifizenz, oder wie man hier bei uns, wenn ich es in Wien, würde man das so ausdrücken, ein bisschen umständlicher sind wir noch in Wien. Abendmahl und Fußwaschung ist das sehr ernsthafte Thema, zu dem Sie mich eingeladen haben. Ich gebe gerne zu, es ist mir ein Lieblingsthema eigentlich. Und zwar nicht deswegen, weil es mich theoretisch im Kopf sehr berührt, sondern weil ich glaube, es ist wirklich auch die Mitte der Existenz des christlichen Lebens, des kirchlichen Lebens, des persönlichen Lebens, wie wir sie das deuten wollen. Und ich will einmal das festmachen jetzt an dem schon von Andreas Rettenbacher zitierten Passauer Pastoralplan. Das war ja wirklich ein sehr schönes synodales Ereignis. Bischof Franz Xaver Eder, leider schon verstorben, hat in den letzten Jahren angefangen, die Frage zu klären, wie kann man eine Diözese wie Passau, eines der Juwelen der deutschen Kirche, zukunftsfähig machen. Und es war sehr gut, dass er nicht angefangen hat, und da haben wir ihn sehr bestärkt mit Strukturreformen. Ja. Man kann natürlich auch ein finanzielles und personalpolitisches Downsizing der herkömmlichen, zu groß gewordenen Kirchengestalt machen, also das Gewand der Kirche umschneidern, bis es wieder passt, und die Kirche verschlankt sich zunehmend, man kommt aus dem Umschneidern nicht mehr raus. Ja. Also wir waren eher der Meinung, man sollte die Frage stellen, wo geht's hin, und dann dafür angemessene Kleider schaffen. Man könnte das auch mit einem schönen Jesuswort sagen. Jesus sagt ja mal, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, die deutsche Kirche hat neue Schläuche und keinen Wein. Ein bisschen, glaube ich, geht das in diese Richtung. Wenn wir heute uns Abend zusammensetzen und meditieren, das Innerste des Evangeliums und des christlichen Lebens, dann geht es ja wirklich jetzt um diesen Wein, um diese visionäre Kirche. Franz Xaver Eder hat viele diözesane Versammlungen organisiert, einen Open Space, um so ganz im Sinn von Franziskus auch jene zu hören, die das Evangelium als heutige Menschen zu leben versuchen. Sie haben das ja auch mitbekommen jetzt, dass ihm Synodalität, ihm heißt jetzt unserem Papst Franziskus, den zu erleben, mir große Freude ist, pastoraltheologisch. Ja, ist wieder interessant geworden, das Fach. Und da denke ich, der Papst Franziskus sagt immer, horch gut auf die betroffenen Menschen, die das Evangelium zu leben versuchen. Gestern hat jemand dann gesagt, auf dem Podium, vorgestern war das Podium in Leipzig, saß neben mir Göttmann, und er hat gesagt, das ist die katholische Schwarmintelligenz. Ein gutes Wort, nämlich das sogenannte Sensus Fidelium. Ist gar nicht so schlecht übrigens ausgedrückt, jetzt in moderner Sprache. Gut hinhorchen. Und zwar deswegen, weil halt in dem, was in den Menschen stattfindet, wenn sie jetzt geschieden sind oder Eucharistie feiern, sie können verschiedene Situationen nehmen, immer wieder ist Gottes Geist am Werk in diesen Menschen, wenn sie es aus der Kraft des Evangeliums zu leben und zu feiern versuchen, das Leben. Also die muss man auf jeden Fall einmal fragen, und dann ist dieser Pastoralplan entstanden, 2000 in Kraft gesetzt worden, das ist auch ein sehr schönes Wort, das ich liebe, der Bischof hat das auch so im Dom zu Passau symbolisch dargestellt, also wirklich in Kraft gesetzt wird, dieser Pastoralplan. Freilich hat das ein bisschen zu spät begonnen. Das ist kirchenhistorisch und pastoralgeschichtlich die Wahrheit. Man kann nicht 3 Jahre vor, bevor man dann in Pension geht, vor allem pünktlich in Pension geht, falls man nämlich nicht so ganz genau getan hat, was von oben vorgeschrieben worden ist, dann ist man ja gleich pensioniert worden. Also es ist dann leider relativ schnell wieder versucht worden, es außer Kraft zu setzen. Aber ich denke, die Ideen, die bleiben, und Papst Franziskus, ist meine Überzeugung, hätte große Freude an diesem Pastoralplan, dieser visionsgeleiteten Entwicklung der Diözese. Nun, das Projekt 1 hieß Stärkung der lokalen Glutkerne, gemeinsame pastorale Projekte, und eines davon eben, die Gottesdienste sollten als Herzschlag der Diözese gottvoll und erlebnisstark sein. Es ist ja auch interessant, dass man sagt, man braucht sehr starke Gemeinden, man braucht zwischen den Gemeinden in Kooperation auch pfiffige Projekte. Ich glaube, so wird sich die Kirche weiterentwickeln. Sehr starkes Localizing, interessantes Regionalizing über Projekte. Lokal mehr die Gemeinschaften, die feiern und leben, Projekte mehr, die Aufgaben, die wir in der Gesellschaft erfüllen. Also prüfen Sie einmal die laufenden Strukturreformen, ob dieses Doppelspiel sehr gut passiert. Weil manchmal habe ich den Eindruck, man vergisst auf das Lokale und stärkt nur das Regionale. Ja. Und ich glaube, wir entfernen uns zurzeit zu schnell wie Sparkassen von den Menschen. Nur die machen halt Online-Banking, aber das kannst du mit der Kommunion nicht so leicht machen. Ja. Obwohl zu meinen grimmigen Vorstellungen gehört schon, dass eine Messe pro Diözese genügt. Der Kardinal konsekriert einen Container mit Hostien und wer Kirchensteuer zahlt, kriegt am Montag per Post. Und so. Können Sie sich alles ja vorstellen, ein bisschen, der Liturgiewissenschaftler freut sich nicht, aber Pastoraltheologen haben gelernt, ein bisschen die Dinge spöttisch zu sagen, damit klar wird, was wir uns nicht wünschen. Ja. Also wir wollen schon das Lokale und das Regionale. Also dieses gottvollen und erlebnisstark zielt auf eine neue Kultur und Qualität des Gottesdienstes. Und davon möchte ich mit Ihnen ein bisschen meditieren, fangen aber mal ausnahmsweise, obwohl mir das gar nicht mehr so lustig vorkommt, mit der Unkultur an, die wir auch ein wenig abarbeiten wollten. Was uns nicht gefällt, ist natürlich die Tatsache, dass manche Gottesdienste schlicht stinklangweilig sind. Also das muss man ehrlichen Herzens sagen. Ich komme viel herum und gehe auch dann normalerweise in der Stadt oder in den Ort, wo ich bin, in irgendeine der Kirchen, um einfach mal auch zu sehen, was den Leuten angetan wird. Ja. Zugemutet wird. Und ich denke, das muss jeder Liturgiewissenschaftler muss das machen. Ja. Wirklich in die real existierenden Gottesdienste zu gehen und nicht nur den eigenen zu feiern. Ich glaube, das macht man dann ganz gut, aber die anderen auch mitzuerleben, finde ich ganz gut. Was mich ja schon lange sehr stört an den herkömmlichen Gottesdiensten, und das sage ich jetzt so behutsam, dass ich hoffe, dass sich niemand betroffen fühlt und wenn schon, ist auch nicht schlecht. Also ich glaube, dass Gottesdienste ja nicht mehr das sind, was sie sein sollten. Also, dass ich da am Sonntag in die Kirche gehe und ich möchte in das Geheimnis Gottes eintauchen, in dem ich schon lebe, sagt die Apostelgeschichte, in dem ich bin. Aber dass mir im Getöse dieser Zeit immer wieder sozusagen Gott taub geworden, wie wir sind, abhanden kommt. Das ist übrigens eines der schönsten Zitate ihres Papstes Benedikt, der dann einmal gesagt hat, dass wir im lauten Getöse der Zeit die leise Musik Gottes nicht mehr hören. Also das müssen Sie einmal so einen Satz zusammenbringen, dann sind Sie zumindest einmal als Theologe qualifiziert. Also dieses leise, die leise Musik Gottes. Ich gehe da in die Kirche und viele andere sagen mir das ja auch, dass sie sagen, ich möchte jetzt in einen geschützten Raum, wo wir das alltägliche Getöse hinter uns lassen, eintreten. Und da möchte ich jetzt ich sage das jetzt ein bisschen ungeschützt, weil ich weiß, dass das dogmatisch gar nicht so leicht ist, was ich jetzt sage, aber vielleicht doch eine Gotteserfahrung aus erster Hand zu machen. Probier's einmal so und sag das. Also irgendwo zu fühlen, dass, was ist Gotteserfahrung, dass ich in einem Geheimnis daheim bin. Das ist für mich die einfachste Formulierung für das, was ich Mystik nenne. Und wenn mein Lehrer Rahner, bei dem lange zu studieren ich ja das Vergnügen hatte und hat auch ein Buch zu seinem 80er gemacht, das übrigens theologisch, glaube ich, sehr gut ist, denn du kommst unserem Tun mit deiner Gnade zuvor, ist, glaube ich, schon einer der richtigen perspektivischen Entwürfe einer mystagogischen Pastoral, die noch dazu richtig katholisch ist, weil sie wieder heilsuniversalistisch ist. Ja. Weil man dann die Frage stellen darf wieder, ob wir hoffen dürfen, dass am Ende Gott alle rettet, was manche für völlig ausgeschlossen halten, weil sie glauben, nur sie alleine kämen durch. Ja. Naja, schon, das muss man irgendwie schon begreifen, warum glauben wir und trauen wir das Gott nicht zu? Ja, das ist schon eine wichtige Frage. Also dieses Gefühl dazu haben, wie Karl Rahner sagt, dass man so ein Mystiker ist und dass ein Christ in Zukunft nicht sein kann, wenn er nicht ein Mystiker ist, also einer, der etwas erfahren hat. Das wird meistens ausgelassen aus dem Rahner-Zitat. Ja. Was ist ein Mystiker? Und ich habe das für mich einmal so versprachlicht, dass das Mysterium das Geheimnis ist, horchen Sie sich dieses Wort schon an. Da steckt Heim drinnen. Das ist nicht eine Sache des Verstandes, sondern des Bewohnens. Und der gläubige Mensch wohnt in Geheimnissen. Er muss es nicht verstehen. Ich verstehe Gott auch nicht. Ja. Aber ich möchte, und das ist für mich das Innerste der Mystik oder dessen, was Religion ausmacht, dass wir Geheimnisbewohnerinnen werden. Ich glaube, ohne das gibt es keine Religion, das ist nicht eine Bildungsveranstaltung, sondern ich möchte etwas davon erleben und wenn ich da eintauche, das ist natürlich meine Logik und darauf komme ich ja noch wiederholt zu sprechen heute, dass das eine sehr gefährliche Angelegenheit ist, in diesen Gott einzutauchen, weil wir dann unweigerlich bei den Armgehaltenen auftauchen. Wenn wir auftauchen, überhaupt, wenn wir auftauchen. Und ich finde mich dann schnell, statt dass ich das erlebe, in einer Bildungsveranstaltung wieder, wie in einer Schulbank. Also die Kirchenbank ist heute umgewandelt in eine Schulbank. Und da habe ich so das Gefühl, dass es sehr wortlastig wird. Also ich habe das Vergnügen, bei einem Paludiner-Pfarrer zu sein, bei einem Paludiner in der Pfarre zu sein. Ja, der schafft durchaus 7 Predigten pro Gottesdienst. Ja. Und da denke ich, also das ist mir jetzt eine Spur zu viel.
Hat er von mir gelernt?
Ja, das. Denn ich muss dazu sagen, ich mag diesen Pfarrer sehr und schätze ihn auch sehr. Er ist ein ausgezeichneter Pfarrer in einer nicht einfachen Lage in der Stadt Wien, aber da hat er eine Schwäche, weil er es so gut meint mit den Menschen. Ja. Aber mir ist das zu viel. Ich brauche da sehr viel autogenes Training im Gottesdienst. Und wenn man bei jeder Gelegenheit, bei der Einleitung, vor jeder Lesung, vor dem Evangelium, nach dem Evangelium, vor dem Friedensgruß, nach dem Vaterunser, vor der Entlassung, jetzt habe ich, glaube ich, die 7 Kampfleistungen vollbracht. Also es ist schon zu viel und ich habe dann Prediger und Katechet vom Schwabenverlag dann eine Festrede gehalten zum 50-Jahres-Bestand und habe gesagt, mir kommt das vor, dass viele von uns, die das Wort in der Liturgie haben, an Wortdurchfall leiden, also eine wirklich akute Logorrhoe haben. Ja. Also wenn Sie das so mir abnehmen wollen, das ist eine harte Kritik, aber dabei halte ich sehr viel vom Wort, wie Sie ja hoffentlich wissen, wenn Sie lesen oder mir zuhören. Ich bin einer, der das Wort sehr liebt und ich halte das für wichtig, dass gut gepredigt wird, auch in der Gottesdienststudie, von der du geredet hast in Wien. Da sagen die Leute auch, sie leiden sehr unter der Minderqualität der Predigt. Ja. Was ist das Mindere an der Predigt? Das ist heute nicht das Thema, aber es gibt so ein kleines Büchlein, leider nicht mehr im Buchhandel erhältlich, aber es heißt, wie Musik zur Trauer ist ein Wort zur unrechten Zeit. Also wir sollten schon bei Konrad Lorenz, Alfred Lorenz und den anderen Leuten, Konzil der Buchhalter, lernen, dass man das Wort in der Liturgie braucht, aber das erzählende Wort. Das aufdeckende Wort, ja, aber nicht das diskursive Wort. Das ist Bildungsveranstaltung. Ich wünsche mir sehr, dass die Gottesdienste nicht faktisch zu Bildungsveranstaltungen sind. Wenn sie viel aushalten, dann habe ich einen Vergleich, der natürlich katholisch unzulässig ist für Bildungsveranstaltungen im katholischen Raum, aber sie sind ja schon weit darüber hinaus. Aber das ist, wie wenn sie verheiratet sind und sie haben dieses wunderbare Geschehen, das man Liebe nennt und dann lesen sie vorher dauernd Oswald Kolle und haben den nebenan auf dem Nachtkastel liegen, um zu verstehen, was sie jetzt die ganze Zeit tun. Also das ist ungefähr so. Oder wenn sie es schöner haben wollen, ich gehe ins Burgtheater in Wien, und da wird Hamlet gespielt und vor jedem Akt kommt der Regisseur raus und sagt mir, was der Brandauer jetzt als Hamlet nachher uns erzählen wird. Es ist, geht nicht. Verstehen Sie? Ich will das ursprüngliche Ereignis und das soll mich ergreifen. Das heißt gottvoll und erlebnisstark einmal von der Vision. Also ich nenne das natürlich eine Unkultur und bin schon sehr dafür, dass ein Gottesdienst gottvoll und erlebnisstark ist. Und worum es dann dabei geht, möchte ich Ihnen jetzt entschlüsseln, eben mit diesem alten Perikopenbuch Heinrich II. Bild 1040, sehr alt, mittelalterlich, worum es da geht in diesem Ereignis, ein sehr altes, schönes Bild übrigens von der Kirche. Und wenn die Alten im Mittelalter, die Buchmaler, uns die Frage beantwortet haben, worum geht's da in der Kirche, was ist das? Dann haben sie die 2 Geschichten von Abendmahl und Fußwaschung erzählt. Und mit diesen 2 Geschichten hast du begriffen, was Kirche ist. Und das versuche ich Ihnen jetzt ein bisschen anhand dieses Bildes auszulegen, pastoraltheologisch. Das heißt nämlich erstens, die Kirche ist eben zunächst mystisch, aber wenn sie das ist, wird sie Gemeinschaft. Und wenn sie das wirklich geworden ist, Gemeinschaft, das ist nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern dann ist sie Diakonie, eine Gemeinschaft, die Füße wäscht. Also das sind die 3 Punkte, auf die Sie sich jetzt einstellen können. Wie sehr nun das Zentrum der Kirche und der Liturgie Christus ist, in den wir da eintauchen, mit dem wir verwachsen. Da muss man die paulinische Theologie natürlich auch heranziehen, dieses En Christo Enai. Also da ist immer Jesus in die Mitte gemalt jetzt und diese Buchmalerei, das ist dauernd wortlose Predigt damals gewesen und deswegen sind ja diese Bilder auch bis heute so stark. Und dann sehen wir, dass in beiden Bildern eben Jesus in der Mitte ist. Ich habe Ihnen einen Teil eines Zitates drüber geschrieben, das ich Ihnen am Schluss dieses Charts dann erklären will. To be connected, darum geht es, also zu verwachsen, ja, eins zu werden, die Einung mit dem Auferstandenen. Das ist das innerste Wesen aller Religion, zumal der christlichen, wo wir das festmachen, nicht an einem allgemeinen Gottesbild, sondern an den uns in Jesus nahegekommenen Gott. Also das Ziel des Glaubens generell ist diese Verbundenheit mit Gott und Ziel dieses Gottesdienstes ist, jedes Gottesdienstes ist daher Gott Einung. Und da zögere ich jetzt. Ja. Weil was ich nicht mehr haben kann, ist, dass wir in der Kirche sagen, da kommen Gottlose und die kriegen jetzt von uns Gott. Sehen Sie, so Waschmitteltheologie, zwing grau raus und Gott rein. Die Welt ist säkular, ich höre das auch von Bischöfen in Deutschland immer noch. Obwohl kein Religionssoziologe, vor allem nicht der Erfinder der Säkularisierungstheorie, Peter Berger, der gerade ein Buch geschrieben hat, The Many Altars of Modernity, wo er sagt, ich habe mich 20 Jahre geirrt. Ja? Und unlängst war er in Wien und hat einen Vortrag gehalten und sagt, die einzigen, die den Irrtum noch vertreten, sind katholische Bischöfe. Ja, freilich, weil uns diese Säkularisierungstheorie unglaublich entlastet. Wir sind nicht schuld am Niedergang. Das ist die böse Welt. Aber was ist das für eine Theologie der Welt? Darüber nachzudenken, das ist, glaube ich, eine gewaltige theologische Herausforderung. Können Sie doch ehrlichen Herzens sagen, dass Gottes Geist in dieser Welt ständig am Werk ist? Und dass er sich ständig erneuert? Diese Welt erneuert? Die philippinischen Bischöfe haben mal ein Plakat gehabt, die waren gerade auf Besuch unten mit der Lea Ackermann, die auch in ihrer Nähe hier wohnt, ja. Und dem Rudolf Köster, Fritz Köster, ja, ist gestorben schon. Auf dem Plakat stand mit uns, ohne uns oder auch manchmal gegen uns wirkt Gottes Geist. Das ist schon eine gute Aussage. Mit uns, ohne uns, manchmal auch gegen uns. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger, zentraler Punkt für die Kirche generell. Ich meine, wir müssen aufhören, auf der einen Seite zu sagen, alles, was in dieser modernen Welt geschieht, ist gut. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das, was die IS zurzeit in Syrien macht, gut ist. Ich halte dafür, dass es sehr dämonisch zugeht zur Zeit der Welt. Mit dem Terrorismus, mit dem Ertrinken der Flüchtlinge. Also das ist nicht gut, würde ich als gläubiger Christ sagen. Da ist die Welt sehr dunkel. Da ist sie auf der Seite des Bösen, wenn Sie so wollen. Aber es gibt auch immer das Gute. Ich treffe Atheisten, die unglaublich viel tun zurzeit für Flüchtlinge. Man hält das nicht für möglich. Man muss getaufter Christ sein, damit du die Nächstenliebe lebst. Gott sei Dank ist das nicht der Fall, so einfach, weil ich bin ganz überzeugt, dass Atheisten, die lieben, zum Heil gelangen. Probieren Sie es einmal so herum. Und wenn Sie Kinder haben, die sich auch abgesetzt haben von ihren familiären Traditionen, dann werden Sie vielleicht eines Tages erleichtert sagen, ja, wenn Sie lieben, Matthäus 25, kommen Sie durch. So ganz einfach ist eigentlich das Evangelium. Nur wir haben ziemlich komplizierte Theorien daraus gemacht. Also, warum ich da zögere, ist dieses, ja, wir bringen im Gottesdienst nicht Gott jetzt in das Leben der Menschen. Er ist gegenwärtig. Der Koran sagt, und der Kurt Marti zitiert denn in einem schönen Gedicht, evangelischer Theologe, Kurt Marti, kennen Sie aus Zürich, er ist uns näher als Hemd- und Halsschlagader. Da steht auch im viel beschimpften Koran drinnen. Den sollten Sie auch lesen. Wer hat den noch nicht? Ich schaue nur schnell herum. Das ist immer meine Testfrage. Sie müssen heute ausnahmsweise nicht aufzeigen. Ja, aber schon lesen Sie diese Bücher. Und machen Sie historisch-kritische Exegese mit den Islamgelehrten unserer Universitäten. Haben wir ja auch lange gelernt, mit der Bibel es so zu machen. Und in der Bibel stehen grausige Sachen drinnen, im Koran stehen grausige Sachen. Aber es steht auch die Botschaft vom Allerbarmer drinnen. Und das ist der gemeinsame Nenner der Religionen, der abrahamitischen sowieso. Judentum, Christentum und Islam. Also Ziel ist dieses Aufnehmen, also ich denke mir so, ich gehe da in den Gottesdienst hinein, ich weiß, dass ich in ihm lebe, mich bewege und in ihm bin. Ich hoffe, dass ich das bin. Ich bin manchmal in meiner Angst auch ziemlich weit weg, das weiß ich auch. Aber ich gehe hinein, dass das in meinem Leben wieder ja, in mein klares Bewusstsein kommt. Mein Leben gestalten kann, jetzt so, wie es konkret läuft. Ich glaube, das geschieht. Es ist nicht, Liturgie ist nicht, dass wir Gott importieren. Also ich sage es jetzt ein bisschen so grob, schlechtig, ungeschickt. Aber ich habe eher das Gefühl, das reinigt, das macht mir einen klareren Blick, da sehe ich das Dunkle, was mich hindert auch mehr. Ich komme mehr in Berührung auch mit meinen Ängsten, die mich böse machen. Und ich begegne vielleicht einem, der das, was verwundet ist, in meinem Leben heilt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Thematik des Gottesdienstes. Das will ich euch noch ein bisschen hinterlassen, diese Bitte des Franziskus, dass vielleicht nicht nur er für die Kirche sagt, Wunden heilen, sondern wir ja auch die Frage dann daher stellen müssen, was ist das mit dem Wundenheilen in den Gottesdiensten? Ja, aber wie gesagt, das ist nur eine Ankündigung. Also eucharistietheologisch heißt das, dass wir uns Christus einverleiben. Also da geschieht schon etwas mit denen, die da zusammengerufen sind. Christus hat eingeladen. Ich finde das auch, das gehört auch zu meinen No-Gos bei der Liturgie, wenn sich dann an diesen Sonntag wieder ein toller Jesuit, den ich so sehr gern habe, und dann steht er wieder vorne und sagt, ich danke euch, dass ihr zu dem Gottesdienst gekommen seid. So ein Unsinn. Ja, es wirklich war. Überlegen Sie, was das theologisch heißt. Ja, ich bin doch nicht zum Gottesdienst des Jesuitenpfarrers gekommen da, sondern es ist eine Einladung Gottes. Ja, es ist Gottes Lob. Er hat uns eingeladen, obwohl und so. Überlegen Sie das. Also es ist ja wohl gemeint, aber gerade das Wohlgemeinte, das sollte man sich gut anschauen, so wie die Sprache überhaupt. Ich kann auch nicht mehr hören bei Predigten, was wir alles wollen und dass das immer wieder geschehen muss. Schreiben Sie sich einmal alles auf, was in der Liturgie formal gesprochen wird und machen Sie einen Wortcheck. Ja, dann werden Sie sehen, welche Rituale wir dauernd wiederholen. Also Sie haben ja sicher schon auch erlebt, ja, oder? Haben Sie noch nicht sicher schon auch erlebt? Jede Predigt beginnt heute fast so. So ein Unsinn. Ja. Also, eucharistietheologisch, wenn wir uns Christus einverleiben, werden wir sein Leib. Das ist das Urtypische an der Kirche. Und jetzt kommt dieses Zitat von Richard Rohr, das ich ja sehr liebe. It is not necessary to be perfect, but to be connected. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Übrigens auch für die ganze Frage des Zugangs zur Eucharistie, wenn man als Geschiedener wiederverheiratet lebt und so und auf dem Weg der Heilung ist. Und der Papst Franziskus in der Fußnote 351 in Amoris Laetitia schreibt, das kann im gegebenenfalls vereinbart werden, wenn das auf dem Heilungsweg gut ist, dieses Heilmittel und diese Stärkung durch die Eucharistie, dann ist ein Hinzutreten möglich. Ja? Da ärgern sich viele Kafaras und andere Kardinäle, die das nicht gerne hören, aber so ist der Papst eben, dass die Wahrheit durch eine Fußnote in die Kirche eintritt. Ja. Ist auch eine ganz schöne Strategie. Also Richard Rohr sagt, it's not necessary to be perfect, but to be connected. Sagen Sie sich, da gibt es einen tollen Vortrag, könnte man auf meiner Homepage runterladen über The Cosmic Christ, eine lange Vortragsserie von ihm, drei, glaube ich, sind es, über dieses Hineinreifen der gesamten Schöpfung in den kosmischen Christus, das ist Kolosser-Hymnus, das ist Epheser-Brief, das schauen Sie sich diese Sachen an, die haben wir alle im Studium vernachlässigt, weil wir haben eher Weltgericht und Sündentheologie gemacht und gefragt, wer kommt durch und so. Das war eher unser Interesse, aber die Theologie ist da viel weiter und fragt, wie kommt Gott mit seiner Schöpfung zurande, wenn sie ihm auch so ja, widrig vorkommt. Ja, wie schafft er das? And it's not necessary to be perfect, but to be connected. Und Richard Rohr sagt ja jetzt mit Blick auch auf die Eucharistie, auf den Empfang der Kommunion, dass the Pope is not worthy, sagt er dann, und the Cardinals are not worthy, and Richard, me, I'm not worthy, nobody is worthy. Also es dürfte ja eigentlich, wenn wir nicht dauernd uns liturgisch betrügen, und das sprechen wir ja, ich bin nicht würdig, ja, aber dann fällt uns gleich ein, wir schon, aber die anderen nicht. Ja. Und das ist so nicht durchhaltbar, glaube ich. Theologisch nicht und auch praktisch nicht. Und ich bin da sehr froh, dass wir mit dem jetzigen Papst hier ein bisschen mehr Klarheit haben. Ja. Wobei, Sie haben ja Amoris Laetitia schon durchaus auswendig gelernt oder noch nicht? Oder haben Sie es noch nicht gekauft, auf die Toilette gelegt, jeden Tag einen kleinen Abschnitt lesen, dort kommt man immer hin. Also das ist das Erste, to be connected. Man wird, wenn man dem Papst folgt, schon einmal zunächst verbunden. Ich möchte jetzt schnell einschieben hier, weil das durchaus an der Stelle passt. Ich glaube, man sollte auch sagen, und Richard Rohr ein bisschen erweitert, it's not necessary to be perfect, but to be connected, sagt er. Ich füge hinzu, it's not necessary to be perfect, but to be healed. Und wenn man Papst Franziskus verstehen will, und das ist jetzt meine Frage an die Liturgiewissenschaft, weil ich probiere das auch für mich selber, wenn ich einem Gottesdienst dienen vorstehe, wie ist das mit dem Sündenbekenntnis vorne? Wenn, und jetzt hören Sie gut zu, wenn Papst Franziskus sagt, wir machen das jetzt wie die Ostkirche, wir reden weniger rechtlich von der Sünde, die Gott beleidigt, sondern wir reden von der Verwundung des Menschen durch die Sünde, dass wir einen anderen Menschen verwunden und uns selber, dass das Eigentliche ist, was die Sünde ausmacht. Ostkirche sagt, die schwerste Verwundung ist die Wunde des Todes. Und dann sagen sie, alle diese großen Theologen von Kierkegaard über Eugen Trevermann und Eugen Bieser und Benedikt XVI, dass wir lernen müssen von einer, drittes Pünktchen, von einer moralisierenden zu einer heilenden Kirche zu kommen. Sie sagen, einer therapeutischen Kirche. Wie einer meiner Assistenten dann sehr gescheit formuliert hat, sprachlich perfekt, dass wir in der Nachfolge des Heilands Heilland werden sollten als Kirche. Und da gehst du in den Gottesdienst hinein, verwundert. Geschieht ein bisschen Heilung? Das ist für mich eine Frage. Also ich formuliere manchmal jetzt mutwillig nur für mich und in kleinen Gruppen. Ich mache das nicht noch sehr öffentlich, weil ich noch nicht so trittfest bin in dieser Sprache. Aber wir sollten am Anfang beim Sündenbekenntnis, warum fangen wir beim Sündenbekenntnis an? Warum bitten wir Gott nicht, dass er unsere Wunden sieht und heilt? Das wäre die Theologie des Franziskus jetzt. Das wäre ostkirchlich. Und mit der Sünde anzufangen und den Menschen ganz klein zu machen, ich weiß es schon, das ist typisch protestantisch. Ja? Weil der Mensch überhaupt nach der Rechtfertigungslehre des Luther zu Recht, sagt er, das nicht bestehen kann. Die Westkirche führt den Menschen in den Gerichtssaal. Und so fangen wir mit der eucharistischen Liturgie an. Mit dem Gerichtssaal. Ja? Und Papst Franziskus sagt, nee, wir sollten den Menschen in das Feldlazarett führen. In das Hospiz. Und ich glaube, das ist ein völlig anderer Ton. Das ist theologisch gewaltig, was uns da zumutet. Spüren Sie den Perspektivenwechsel? Und ich glaube, solche Fragen müssen in allen theologischen Fächern durchgearbeitet werden. Es betrifft die Ekklesiologie, die Soteriologie, es betrifft sehr vieles. Die ganze Sündenlehre und die Liturgie. Ich glaube schon. Worum bitte ich dann, wenn ich um Vergebung bitte? Dann bitte ich nicht mehr, wie Anselm von Canterbury sagt, Gott zerreiße jetzt den Schuldbrief und lass uns die Sünden nach. Und dann landen wir ja, weil Reformation wieder jubiliert wird, dann landen wir bei den Ablässen. Und wie ist das mit den Folgen der Sünden, den Sündenstrafen? Und kann das der Papst? Das sind alles belanglose Themen in dem Augenblick, wo sie weg sind von einer Sündentheologie, die rein juristisch verfasst ist. Und das ist die westkirchliche Tradition. Schauen Sie sich die ostkirchliche Tradition an, die ist in dieser Frage wirklich anders. Basilius, wenn Sie lesen, oder die anderen großen Kirchenväter. Übrigens, alle großen Konzilstheologen haben griechische Kirchenväter gelesen. Der Ratzinger, der Tölübak, der Rahner am wenigsten noch, aber auch ein bisschen, der Benedikt auf jeden Fall, und der Kongar, ja, und die Sprengkraft der westlichen Theologie auf dem Konzil, theologisch, war durch die Ostkirche gekommen. Und nicht dadurch, dass wir die westkirchliche Rechtstradition, die verrechtlichte Tradition fortgeschrieben haben. Und schauen Sie sich an, was der Papst Franziskus über Gesetz und Lehren schreibt. Er sagt, das kann leicht passieren, dass sie zu Steinen werden, mit die wir auf Menschen werfen. Sehen Sie? Und da haben Sie auch dieses vom Buch zum Gesicht wäre mir so wichtig, weil im Buch stehen Regeln, Lehren, Gesetze. Ja, da schaut er nicht rein. Er sagt, wir wollen nicht primär eine Pastoral der Anwendung des gesichtslosen Gesetzes. Da gibt es dann noch eine zweite tolle Gegenüberstellung, die vom Spadaro, dem Chef der Civiltà Cattolica, einer der besten theologischen Freunde aus dem Orden von Franziskus, weiß man, dass der einer der stärksten Berater ist. Der hat einmal diskutiert in einem Artikel in Stimmen der Zeit mit Butlock zusammen und hat gesagt, was ist der Papst? Ist der konservativ oder ist der progressiv? So fragen ja die Leute immer, nicht? Was ist er? Dann sagt er, weder noch. weil das passt für ihn nicht. Was er ist kein Ideologe, sondern Hirte. Das ist eine tolle Unterscheidung. Haben Sie das wieder, der Hirte? Der Hirte sieht das einzelne, verwundete Schaf. Das ist ein Grundjob. Haben Sie den Wanderschäfer mal, habt einen schönen Film gesehen, der Wanderschäfer hat seinen Stab vor allem dazu, dass er ihn am Abend über, sozusagen über die Herde hält. Und jedes muss da unten durch und er kann beobachten, ob es verwundet ist. Das ist der Sinn des Stabes. Und der Stab ist nicht gegen die Herde gerichtet, sondern maximal gegen die Wölfe. Die sind draußen. Und außerdem sagt Franziskus in Evangelii Gaudium schon, das ist allemal nicht richtig, dass der Hirt immer vorangeht, weil die Herde viel klüger ist, durch die Leittammel die besten Herden finden. Und der geht mittendrin oder manchmal hinten nach oder dort, wo sich jemand verlaufen hat und verwundet ist und nicht mehr nachkommt, dort gehört der Hirte hin. Also ich denke, das müsste man sehr gut anschauen, auch vom Gesetz zur Gnade, dieser Wandel, weil ich glaube, das wird den Gottesdienst in seiner Kultur noch einmal betreffen, ist meine Hypothese, obwohl ich jetzt nicht meinem befreundeten Nachbarsfach da gerne ins Stammbuch was schreiben will. Aber ich glaube, wir sollten. Ja. Also wie schaut dann die Eröffnung der Bußakt aus? Muss es ein Bußakt sein? Ja. Gehe auch nicht ins Krankenhaus und erzähle, was ich für Sünden begangen habe, sondern dann zeige ich meine Wunden. Sage ich, suche Heilung. Ja. Und ich glaube, dass Heilung für die Menschen viel zugänglicher ist, als diese juridische Rede, wir hätten einen Gott beleidigt. Was ist das für ein Gottesbild? Man muss ja noch seinen Sohn hinrichten lassen, das mit dem Opfer. Also schauen sich alle diese Dinge an. Ich glaube, wir stehen hier vor einer gewaltigen Vertiefung dessen, worum es im Evangelium geht. Und das ist bei Franziskus schon der Fall. Er macht das nicht, dass wir oberflächlicher werden, sondern dass wir jesuanischer werden. Heiland, in der Nachfolge des Heilands, Heilland zu werden. Also das nur ein kleiner, für mich ganz wichtiger Einschub, wo ich in meiner Pastoraltheologie auch daran arbeite und sage, was hat das für Auswirkungen für das Tun der Kirche? Gewaltige, glaube ich. Ja, schon. Und dann, was heißt das? Zweitens, wir werden Leib Christi. Also wer sich Christus einverleibt, wird sein Leib. Da sind auch ein paar ganz konkrete, gefährliche Dinge drinnen. Wenn Sie sich einmal anschauen, was zur Kultur eines Leibes Christi biblisch dazugehört. Dann sind ein paar Stichworte, die ich Ihnen nur nenne. Erstens, Lumen Gentium, gleiche Würde und Berufung. Das ist kein harmloser Satz, ein brandgefährlicher Satz. Das erste Vatikanische Konzil ist von den einfallenden Franzosen daran, Gottlob, gehindert worden. Vielleicht hat da auch Gott seine Hand im Spiel gehabt, dass die rechtzeitig einmarschieren, sonst wäre das beschlossen worden. Die Kirche, eine Gesellschaft von Ungleichen, stand noch im Entwurf drinnen. Und die Leute am Zweiten Vatikanischen Konzil dachten, das müssen wir jetzt nur schnell aufgreifen und beschließen und das Erste Vatikanum fertig machen. Ja, das wäre ein Supergau geworden für die Kirche in modernen Verhältnissen. Nein, die Kirche ist eine Gemeinschaft von Gleichen, gleich an Würde und Berufung. Das heißt, es gibt keine Unberufenen in der Kirche, es gibt keine Unbegabten in der Kirche, es gibt keinen Klerikalismus mehr in der Kirche. Das ist der Feind, den Papst Franziskus am stärksten bekämpft. Da gibt es ja dieses schöne Gespräch mit Eugenio Scalfari von La Repubblica aus Mailand, ein Atheist. Und der Papst fragt ihn sozusagen im Warming-up, ja, des Gesprächs, sagen Sie, oder sagt Eugenio, die sind ja gleich dazu gewesen, was stört dich an meiner Kirche? Sagt der Klerikalismus, sagt der Papst, mich auch. Zu einfach können Gespräche werden zwischen Atheisten und gläubigen Christen. Mich auch, glaube ich schon. Und da ist er ganz dagegen. Es gibt zu viele Leute, die die Vollmacht in Macht ummünzen. Und das ist brandgefährlich in der Kirche, ja? Die Vollmacht in Macht umzumünzen. Die andere Versuchung ist genauso groß, dass wir sozusagen das Reich Gottes zur eigenen Bereicherung verwenden. Ja? Dass Seelsorge und Geldsorge so aneinander schrammen. Also ich denke, das sind sehr viele Fragen, die sich jetzt stellen mit dieser Gleichheit an Würde und Berufung. Und dass es keinerlei Diskriminierungen mehr geben soll. Galater 3,28 zwischen Juden und Griechen. Raimund Schwager, leider viel zu früh verstorben, der hat das sehr früh sagt er, hat die Kirche das erledigt mit Juden und Griechen, nämlich am ersten Apostelkonzil. Aber dann Sklaven und Freie, da haben wir 1500 Jahre gebraucht. Die katholische Kirche endlich gesagt hat, es gibt kein Recht, jemanden zu versklaven. Schauen Sie sich an, die ganze Geschichte der Eroberung Amerikas war ein heftiger Streit damals, bis Bartolomé de las Casas gesagt hat, und dann ist ihm der Papst gefolgt, es hat keine Versklavung mehr. Im Namen des Evangeliums geht das nicht. Ja, und was machen wir mit Männern und Frauen? Da sagt Raimund Schwager, daran arbeiten wir gerade. Hat lange gedauert, bis wir diese Diskriminierungen überwinden. Verstehen Sie, wie brandgefährlich die Kommunio-Theologie ist. Dass wir Leib Christi werden, nicht irgendein Leib, sondern Christi-Leib. Und das verändert die Kirche. Das ist revolutionär, das ist brandgefährlich. Also die Gleichheit an Würde und Berufung. Und dass es keine Unberufenen gibt und keine Unbegabten. Und dass alle Geistliche sind. Fragen Sie sich an, wie die Leute reden, die Geistlichen und die Laien, sagen wir. Ja, gut, die Laien regen sich dann nachher und sagen die Priester und die Gläubigen, das ist auch nicht höflich. Ja, Sie haben schon durchschaut, als wären die einen Gläubigen und die Priester eben nicht. Ja, schon. Das Dritte, die Verbindlichkeit. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für die Kultur der Communio. Dieses Zusammenhalten. Also ich kenne so eine Basisgemeinde in Schwechat beim Flughafen. Die sagen, wer zur Gemeinde gehört, ist am Gründonnerstag vor Beginn der Osterliturgie aus dem Osterurlaub zurück. Müssen Sie sich mal anhören. Gottesdienst geht nicht, wenn ich nicht gehe. Ja, ich habe das noch anders gelernt. Karl Rahner hat in seinen Zelebrationskabinen in St. Georgen in Frankfurt durchaus alleine zelebrieren können. Der Kurt Krenn, Weihbischof in Wien, der hat das auch immer gemacht. Und dann haben wir ihm gesagt, kannst du tun, weil alle Engel noch mitzelebrieren. Okay? Geht nicht. Aber es ist immer Tun des Volkes. Also so gesehen, was tut die Kirche, wenn kein Volk da ist? Mir dieser Tage erzählt mir eine evangelische Pastorin aus Thüringen, die sagte, ja, wenn es hochkommt, kommen am Sonntag drei Leute. Die ist so froh über die Ökumene, dass sie manchmal mit uns zusammen feiern kann, weil sie Leute sieht. Also ich glaube schon, dass das Verbindlichkeit heißt. Also ich habe das Gefühl, dass man auch dieses Kirchengebot umformulieren soll, dass man verpflichtet ist zur Sonntagsmesse. Natürlich, heute zählt das sowieso nicht mehr. Für die Kirchenleitung nicht mehr, für die Strukturreformer auch nicht mehr so sehr, weil so sehr gehört das nicht mehr zum Leben einer gläubigen Gemeinschaft vor Ort zurück, habe ich den Eindruck. Was bisher schwerste Sünde war, haben wir der Strukturreform geopfert. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, wir müssen es umformulieren und sagen, ich bin verantwortlich für die Gottesdienstfähigkeit meiner Gemeinschaft. Das wäre ein guter Satz. Der, glaube ich, auch in die Ethik des Gottesdienstes hineingehört. Ich bin verantwortlich. Und wenn ich da hinzugefügt bin der Gemeinschaft, dann bin ich eben verantwortlich, dass es Gottesdienst geben kann. Und dann sage ich natürlich den Gottesdiensttouristen, zu denen ich ja auch manchmal notgedrungen gehöre, wo die Leute dann in der Stadt sagen, ja, der Pfarrer predigt schlecht, jetzt gegen die Nachbarspfarrer. Das nenne ich Gottesdiensttourismus. Ja. Man holt sich dort. Sage ich, das kannst du ja tun, manchmal zur Erholung. Aber eigentlich müsstest du an Ort und Stelle zusehen, den Pfarrer zu gewinnen, dass man einen Prozess macht, um die Qualität des Gottesdienstes gemeinsam zu verbessern. Das war das Wiener Projekt. Ja. Wie gesagt haben, da bin ich verpflichtet, nicht nur davon zu laufen, ja, flüchten, sondern auch standzuhalten. Auch wenn mich das schmerzt und ich nicht so erfolgreich bin, wie ich das gerne sein möchte. Verbindlichkeit. Konfliktkultur gehört zur Gemeinschaft. Und eine entsprechende Amtskultur, das ändert sich zurzeit alles. Nicht nur, sage ich jetzt einmal für mich wieder, in die immer wünschenswerte Richtung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich sage das relativ ungern, aber manche klagen, dass heute wieder eine jüngere Generation nachwächst, die ja schon wieder auf die Vorrechte des Klerus pocht. Wobei dann das Problem ist, dass man nachdenken muss, warum haben sie das nötig? Ja. Und viele sagen, das hat etwas mit der Auswahl, den Filtern zu tun, mit der Persönlichkeit, die da jetzt bei uns ein Amt haben will. Also mir sagte, das kann ich zitieren, war vor 2 Wochen beim Wiener Kardinal zum Essen eingeladen und sagte, ja, es hört der auf, der das sogenannte Propädeutikum für ganz Österreich gemacht hat. Das ist sozusagen das Einstiegshalbjahr für Priesterseminare in Österreich. Unterscheidende Regeln dieses Propädeutikums hat dem Kardinal gesagt, von den Leuten, die jetzt im Propädeutikum sind, solltest du keinen nehmen. Nicht vorstellen. Und ich glaube, dass jetzt schon eine Chance wäre, auch diese Frage anzugehen, wie kommen die gläubigen Gemeinden zu kompetenten und glaubhaften Amtsträgern, Amtsträgerinnen. Dass wahrscheinlich gleich beides in einem gesagt werden muss. So ein bisschen probiert man jetzt mit dem Diakonat herum. Ich finde das ganz nett als Schulöffeltheologie, aber als Gesamtergebnis finde ich das scheußlich, weil sonst haben wir 500 Jahre amtierende Kleriker und drunter 500 Jahre Diakoninnen. Ja? Hatte keinen. Wollen Sie? Hoffentlich nicht. Ja? Oder schon? Weiß ich nicht. Können wir nachher beim Essen diskutieren, bin ich gespannt. Amtskultur. Was ist der Sinn des Amtes? Das haben wir schon gelernt, auch in Poitiers und in anderen Testgemeinden, die das sehr gut machen, dass das Leben dieser kleinen lokalen Glutkerne Sache aller Hinzugefügten ist und nicht der Kleriker. Also dieser Klerikalismus, der sagt, der Priester versorgt die Gemeinde und sichert deren Leben, so glaube ich nicht. Was ich für gut finde, ist zu sagen, die Aufgabe des Amtes heißt, die Spurtreue im Evangelium zu sichern. Das ist ökumenisch heute akzeptabel. Das sind die Lima-Papiere, die sich darauf geeinigt haben, aber die Spurtreue zu sichern. Und ich finde, dass das auch liturgisch, rituell bei einer Bischofsweihe sehr gut dargestellt wird, weil dem Bischof wird das Evangelium aufs Haupt gelegt und nicht der Kodex. Und in Ungarn nicht die Regierungserklärung des Orban. Wenn Sie auch sagen, weil ich kenne jetzt Bischöfe, die dem Papst öffentlich widersprechen, was er sich denn da zutraut, zu sagen, jede Pfarrgemeinde soll einen Flüchtling aufnehmen, auch in Ungarn. Sagt, das ist keine Ahnung bei uns. Wir haben das Abendland schon einmal verteidigt gegen die andrängenden Türken und das machen wir jetzt auch. Ja. Dass es Menschen sind, die kommen, ist denen völlig egal, obwohl sie das Evangelium aufs Haus gelegt bekommen haben. Spüren Sie ein bisschen, was so die Kultur des Leibes Christi ist, der wir werden, wenn wir uns Christus einverleiben. Das ist gefährlich für die feiernde Gemeinde, dass wir in diese Richtung gewandelt werden. Dass wir eine andere Gestalt von Communio werden. Und das ist nicht unbedingt das, was in der Welt heute zählt. Da sind wir schon ein wenig Licht der Welt und vielleicht Salz der Erde. Und das zweite Element ist halt jetzt dann, dass es ein Leib ist, von denen wir immer sagen, hingegeben oder vergossen, je nachdem, was Sie anfügen wollen. Ich bleibe jetzt mal bei hingegeben. Also es ist auch nicht irgendeine Wohlfühlgemeinschaft, sondern das Ziel dieser Gemeinschaftsbildung ist immer, dass es eine Gemeinschaft gibt, die dient. Das ist Gaillot, astrein, schön formuliert, plakativ, geht einem nicht mehr aus dem Ohr. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Das ist ganz ein einfacher, elementarer Satz. Oder ich sage dann, wer in Gott eintaucht, taucht unweigerlich bei den Armen auf. Also wir werden Leib hingegeben, also eine Kirche der Diakonie, der Fußwaschung. Trauen Sie sich später mal, können Sie das in meinem kleinen Büchlein Kirchenvisionen nachlesen, da habe ich das ausgebreitet. Aber um zu verstehen, was die Diakonie der Fußwaschung ist, liest man ja nicht nur Johannes, das Evangelium, das haben Sie auch mitgekriegt, dass der Johannes nicht vom Abendmahl redet, sondern nur noch von der Fußwaschung. Ich habe mir das einmal auszudeuten versucht, warum der das weglässt, aber die Bibliker wissen das alles besser. Aber vielleicht war der Grund, weil die Fußwaschung schon so außer Tritt gekommen war in der johannäischen Gemeinde. Vielleicht ist das der Grund. Ich könnte mir das eigentlich schon vorstellen, vor allem auch, wenn man dann noch dazu dann später bei Matthäus dann lesen kann, dass die Gerichtsrede ja auch verfasst worden ist für diejenigen, die gedacht haben, sie könnten sich an den Armen zu Gott ins ewige Leben vorbeimogeln, ohne die Liebe zu leben. Das ist ja auch so ein tragischer Versuch. Also wie schaut diese Kultur der Fußwaschung aus? Ich mache das gerne mit Exodus 3, 7 bis 10 für mich, weil ich glaube, dass diese Gründungsgeschichte Israels da sehr aufschlussreich ist, handfest uns zu sagen, was ist diese Spiritualität der Fußwaschung. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Jetzt müssen Sie mal Einheitsübersetzung an dieser Stelle mit Z schreiben, ja, weil sie ja so abschwächt, ganz wieder den ursprünglichen Text, dort ist nämlich typisch hebräische Verdoppelung, gesehen, ja gesehen habe ich. Ja. Gehört, ja gehört habe ich. Das heißt, der Akzent liegt auf dem Sehen und Hören Gottes. Ja. Das geht ihn an. Das ist die eigentliche Aussage, dass Gott Auge und Ohr ist. Und schauen Sie die alten Asamkirchen in Niederbayern an. Die habe ich ja 10 Jahre genießen können vom Passe aus. Dann haben sie über den Altären die Dreifaltigkeit, das Dreieck, und sie haben drinnen ein Auge, manchmal ein Ohrwaschel. Ja, ja, das Ohr Gottes. Das ist wunderbar, weil das sind tolle Bilder, mit denen man verstehen kann, was ist dieser Gott für einer, der hört und sieht, und zwar nicht die Schlafzimmersünden, sondern immer die sozialen Sünden. Also die Unterdrückung sieht er. Ich habe gesehen, ihre laute Anklage habe ich gehört. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Vielleicht lohnt es sich für Sie auch noch einmal nachzuschauen, meinetwegen auch im Katechismus der Weltkirche, das, was dann die katechetische Lehre von den himmelschreienden Sünden geworden ist. Flamet ad ad dominum vox sanguinis et sodomorum vox oppressorum merces detenta laborum, hat der Petrus Canisius gedichtet, im lateinischen Zweizeiler, da sind sie alle drinnen, diese Sünden. Und da ist die Unterdrückung Israels drinnen, die Ermordung des Bruders, der vorenthaltene Tageslohn, die Missachtung des Gastrechtes für Fremde. Das ist alles Sünden, die zum Himmel schreien. Schauen Sie, wie müssen Sie heute diskutieren mit der AfD, wenn Sie wollen. Die sind ja die Paradechristen im Land. Diskutieren Sie das mit denen? Das schreit zum Himmel, was die da sagen. Und wenn dann bei meiner Online-Studie, die ist da veröffentlicht in dem kleinen Büchlein, entdenkt sie euch, so viele Leute sagen, ich kann ein guter Christ sein, ohne mich um Flüchtlinge zu kümmern. Sag ich, wie machst du das? Was machst du mit Matthäus 25, 35? Ich war fremd und obdachlos. Ihr habt mich nicht aufgenommen. Was machst du damit dann? Also mir sind das schon sehr dunkle Fragen. Sie spüren das. Ich habe keine leichte Antwort, weil ich natürlich in meiner Analyse dann sage, das eigentliche Hindernis, es nicht zu tun, ist Angst. Und Angst muss geheilt werden und da nützt kein Moralisieren, sagt Franziskus. Also insofern, wer mit der AfD nur moralistisch umgeht, der wird sie nicht ändern, sondern nur bestärken und sagen, recht. Ja. Sagen Sie einem Buben, der Angst hat, in der Nacht durch einen finsteren Wald zu laufen, sagt, fürcht dich nicht, der fürcht sich gerade erst recht, wie der Paulus sagt. Das Gesetz hilft mir, wahrzunehmen, ich schaffe das nicht. Ja. Und alle, die sagen, wir schaffen das nicht, die haben das Gesetz gelesen, aber noch nichts von Gnade gehört. Aber ist auch wichtig, dass wir sagen, aber das ist die Tradition der großen Heiligen, Don Bosco, vielleicht der heilige Palotti auch, ich kenne seine Heilungsgeschichten nicht so gut, aber der war sicher auch einer, der manchmal nicht gewusst hat, wie er da jetzt vorankommt, gibt es gewiss Geschichten, und dann hat er halt im Vertrauen auf Gott, hat er das geschafft. Ich glaube, dass sie zurzeit eine unverdient gläubige Lutheranerin als Bundeskanzlerin haben. Die sagt nicht, wir schaffen das nur, weil sie so gut politisch ist, sondern weil sie, sagt Peter Berger, mein guter Freund in Amerika, möglicherweise eine gläubige Standfestigkeit hat. Und wenn man das nicht hat, wie unsere Bundesregierung, wird man sofort abgewählt bei der nächsten Wahl. Dann geht es nur noch nach links oder nach rechts. Ja, dann implodiert die politische Mitte bis ins Nichts. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Können Sie sich das vielleicht so einprägen? Die Spiritualität der Fußwaschung und von Exodus ist eine Spiritualität mit allen Sinnen. Ja? Sie werden gottförmig, also handeln Sie in der Art Gottes. Das ist der Sinn dieses to be connected. Wenn Sie in Kontakt mit Gott sind, dann werden Sie ja von Gottes Art in Ihrem Tun. Das, was Sie tun, ist gottförmig dann. Das meine ich eben mit gottvoll werden in der Liturgie, dass wir dann auch gottförmig handeln. Wie schaut das aus? Hinschauen statt wegschauen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. gibt so viele Leute in unserer Kultur, die vom Elend wegschauen. Der Papst spricht immer von der Kultur der Gleichgültigkeit. Schon richtig. Des wachen Verstandes. Dass sie halt analysieren, was stattfindet. Auch überprüfen, was man erzählt. Es ist ja unglaublich, was in der Flüchtlingskrise alles erzählt wird. Was auch alles nicht erzählt wird. Ist auch spannend. Sich ein Bild zu machen. Ich glaube, dass die Katholiken und die Christen generell im Land sich morgen ausweisen müssen durch politische Sachkenntnis. Klingt ein bisschen banal, aber wenn nicht wir, sage ich, ja, die wir hinschauen und analysieren. Und Gott hat uns den Verstand gegeben. Gesagt, gibt gewaltige Probleme natürlich mit der Migration. Aber die Probleme kommen vom Krieg und von der Hoffnungslosigkeit, der Armut. Die haben sich nicht die Menschen ausgesucht, die jetzt zu uns kommen, um gerettet zu werden. Ich sage das gerne, weil mir das sozusagen ein Erlebnis war, das mir geschenkt worden ist. War in Stams, da im Inntal, im Kloster eingeladen zu einem Vortrag. Da läuft hinter mir vor dem Vortrag der Lehrer einer Mittelschule, einer kleinen unteren Mittelschule, neue Mittelschule heißt das bei uns, nach und sagt, kommen Sie schnell ins Lehrerzimmer mit. Ja, da gehe ich mit. Da steht also eine französische Flagge und ein Eiffelturm aus lauter Spaghetti gebaut. Muss man sich vorstellen, ja. So ein Eiffelturm aus Spaghetti. Hat eine 13-jährige südafghanische Frau gemacht, ein Mädchen mit 13 Jahren. Ist geflohen, Nordiran, über die Türkei, in der Türkei. Die Mutter verloren, weiß nicht, ob sie noch lebt und nicht. Ist jetzt unbegleiteter Flüchtling bei uns in einer Einrichtung der Don Bosco-Schwestern. Wunderbar. Und sie erzählt mir die Geschichte, was sie da sagen will, damit man sagt, sie, ja, das ist nicht Islam, was die da gemacht haben in Paris. Meine Botschaft ist, Allah verbietet, Unschuldige zu töten. Die sind wie Tiere, sagt sie. Sie können das nachhören übrigens in YouTube. Sie brauchen nur Narges eingeben. Dann kriegen Sie das kurze Gespräch, das ich mit ihr mitgeschnitten habe. Und dann frage ich sie, und wie geht's dir jetzt in Stams? Und dann fängt sie an zu weinen. Und dann sagt sie, hier in Stams, 13 Jahre, gehe ich zum ersten Mal in die Schule. Denn solche Geschichten müssten alle von der AfD kennen. Und nur wenn du Geschichten kennst, das ist vom Buch zum Gesetz, von der Ideologie zum Menschen, zum Einzelfall, wenn du Geschichten kennst, änderst du deine Haltung. Dann hörst du auf zu sagen, der blöde Boer denkt, den will ich nicht als Nachbarn haben. Kennen Sie den Streit? Ja, das ist ja irgendwie peinlich. Noch dazu wurde er schon in Deutschland geboren, dass er eine deutsche Mutter hat und es ja völlig wurscht ist. Ja, wir müssen lernen, dass die Welt in einer Art und Weise zusammenrückt und zusammenwächst und durchlässig wird und ja, wie es vielleicht im Himmel einmal sein wird. Sind wir nämlich auch nicht mehr getrennt. Also dieses Analysieren, nehmen Sie das mit. Verweigern Sie jedes Generalisieren. Sehen Sie, einmal Köln und am nächsten Tag gibt es in ganz Deutschland keinen Pfefferspray mehr. So unglaublich, wie hysterisch man ist im Denken. Aber es hat niemand die Geschichte erzählt von einer 31-Jährigen namens Zari aus Irak, die auf der Balkanroute durch Ungarn geht, findet sich knapp an der österreichischen Grenze unter 4 ungarischen Sicherheitsbeamten. Die haben gesagt, du kannst durch, wenn du dich jetzt nackt ausziehst, damit wir dich kontrollieren können. Das ist auch Geschichte. Ich habe doch noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, alle Sicherheitsbeamten in Europa sind solche Schweine. Hat doch niemand erzählt. Aber alle Afrikaner waren es nach Köln. Und eigentlich alle Priester, die Kinder misshandeln, nicht? Können wir auch alle dazu. Also wir sind wahnsinnig eifrig im Generalisieren. Schauen Sie sich das an, das ist der wache Verstand. Benutzen Sie dieses tolle Geschenk Gottes. Fragen Sie nach. Ich habe den Bürgermeister von Frankfurt aus einem Stadtteil getroffen, der hat gesagt, immer wenn ich höre, was da Fürchterliches passiert ist, am nächsten Tag gehe ich dorthin und sage, ist bei euch in Aldi wirklich eingebrochen worden, was gestohlen worden? Und in sehr vielen Fällen stellt sich heraus, sind alles Hoax-Geschichten, also erfundene Geschichten. Es werden so viele Geschichten im Internet heute erfunden, um den Leuten etwas vorzugaukeln und ihre Angst zu nähren, ja, die Angst zu nähren. Und der größte Feind des Friedens und der Lösung der Probleme ist die Angst. Compassion, Erbarmen, Mitgefühl. Oh, ich finde das schön, da unten bei Ihrem Urheiligtum, über dem Torbogen, so eine Pforte des Erbarmens, finde ich ganz toll, weil Wenn uns Papst Franziskus was hinterlassen wird, ist, dass Gott Barmherzigkeit ist. Das ist eine Megabotschaft. Ja? Und dieses Mitgefühl, sagt auch Johann Baptist Metz, das macht die Religion aus. Das ist ihr Markenzeichen, ja? Mitgefühl. Also nicht, dass wir die Gerechtigkeit auf die Spitze treiben. Denn auf die Spitze getriebene Gerechtigkeit, schreibt Benedikt der 16., kippt leicht ins Unrecht. Und nur das Erbarmen verhindert, dass die Gerechtigkeit auf die Spitze getrieben ins Unrecht kippt. Verstehen Sie den Papst? Die eigentliche Wahrheit Gottes ist nicht seine Gerechtigkeit. Seine eigene innerste Wahrheit, sein Rechem, sagt das Judentum. Das ist das Erbarmen. Rachamim ist dasselbe Wort wie Mutterschoß Gottes ist das Erbarmen. Also diese Confession ist ganz wichtig. Kennen Sie das alte Gebet nicht? Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Doch ein schönes Gebet. Die guten Gebete sind uns alle abhanden gekommen. Was macht ihr Liturgiewissenschaftler so falsch? Ja, ich finde das schon. Das ist wirklich, manchmal kommt das Leuten so schnulzig vor, dass mit dem Herzen Jesu, mit dem Herzen Mariens, also ich bin Rana trainiert. Er sagt, das innerste Wesen Gottes ist sein Herz. Ja klar, was sonst? Da kann man das verehren. Herz-Jesu-Verehrung ist für mich etwas absolut positiv Besetztes. Ja, ja. Es gibt übrigens eine schöne talmudische Geschichte noch zu dem Erbarmen. Da ist die Frage, was tut Gott 24 Stunden am Tag? Und dann sagt er, sitzt da am Stuhl der Gerechtigkeit und urteilt über die Welt und so. Und wenn er dann fertig ist, kommt er drauf, jetzt müsste er eigentlich die Welt vernichten. Babylonischer Talmud, also die Erklärung der Torah. Und dann schreibt dieser babylonische Text, erhebt sich Gott vom Stuhl der Gerechtigkeit und setzt sich nebenan auf den Stuhl des Erbarmens, weil er nicht will, dass seine Welt umkommt. Toll. Jüdische Geschichte. Gar keine riesige Theologie eines Dogmatikers, aber eine Erzählung, die einfach sehr viel offenbar macht von dem, was das Anliegen Gottes ist. Und dann erst das Tun. Sie sehen alle Sinne, die Augen, der Verstand, das Mitgefühl, das Herz und die Hände sind beteiligt. Das kirchliche Leben hat also diese ständige Doppelbewegung, Eintauchen und Auftauchen. Das ist, glaube ich, auch die Doppelbewegung des christlichen Lebens generell. Ja? Weil Jesus sagt, was ist das größte Gebot, sagt er, liebe Gott, mit allen Fasern deines Herzens. Und deinen Nächsten bin ich selbst. Und das in einem Satz bitte. Untrennbar. Und ich glaube, die große Gefahr ist, und umgekehrt heißt das übrigens auch, bei den Armen eintauchen ist schon bei Gott auftauchen, Matthäus 25. Aber das ist auch klar, dass man sich dann, wenn man so die Eucharistie begeht, sich in Gottes Gefahr begeht. Und das hast du ja zitiert vorher, das mit der gefährlichen Erinnerung ist nicht von mir, sondern von Johann Baptist Metz. Er sagt, was ist Eucharistie für ihn? Und was ist Kirche überhaupt und Religion? Eben eine gefährliche Erinnerung. Ich habe eh schon eingestreut, immer wieder gesagt, angewandt jetzt auf die Thematik des Tages, also die Flüchtlingsfrage, ist schon klar, was das alles bedeuten kann, das überspringe ich daher. Und will abschließend nur etwas noch sagen, da gibt es schon eine gefährliche Halbierung zwischen Mystik und Politik, Gottesliebe und Nächstenliebe. Und ich glaube, es gibt die wahnsinnige Versuchung, die heute auch aus der Szene der Spiritualität kommt, dass wir die Eucharistiefeier verwellnessen. Das ist ein Wort, das wir brauchen können. An dem kann man das, glaube ich, am schnellsten festmachen. Wellness, Spiritualität, sagen wir heute auch in der Forschung. Das ist also das zweite unten. Ich habe es umgekehrt angefangen. Das sind, wie der Metz sagt, die Mystik der geschlossenen Augen. Da tauchst du in Gott ein, aber nicht mehr auf, ja? Weil du dich so wohlfühlst. Es gibt ein schönes Zitat von der Teresa von Avila, die dann ihren Schwestern predigt in dem Buch über die Burg, als Bild der Seele. Und sagte, ja, du glaubst, dass du zu Gott ein und gekommen bist, weil du so tolle Gefühle hast, aber neben dir ist deine Schwester krank, deine Mitschwester krank und sie braucht was zu essen und zu trinken, aber du bleibst weiter in deinem tollen Gefühl. Sagst du täuschst dich, du bist nicht zur Gotteinung gekommen, solange deine Schwester nicht zu essen und zu trinken hat. Das ist klare Rede der großen Heiligen. Ich denke, das ist gegen die Halbierung in Richtung Wellness. Es gibt allerdings auch die andere Halbierung, wo die Menschen dann doch in Versuchung sind, nicht einzutauchen, aber in einem unglaublichen Sozialaktivismus ständig zu handeln und zu tun. Und das ist auch nicht das, was das Evangelium uns eigentlich zumutet und anrät, weil dieses Eintauchen heißt, geh mal heraus, nimm dir Zeit, geh in die Stille, geh in die Tiefe, spür Gott auf in deinem Leben und das in dieser Gemeinschaft, die jetzt feiert und die ans Licht hebt, was an Geheimnis in dir schon längst anwesend ist, aber damit du das deutlicher spürst und in dein Leben auch integrierst und nicht vor lauter Ängsten im Grunde genommen zur Liebe nicht mehr vorankommst. Also es gibt beide Hälften. Die einen sind dann fromm, aber nicht politisch, und die anderen sind politisch, aber nicht fromm. Das gehört seit Metz und Sölle, Roger Schütz, und ich zähle mich auch dazu, weil wir das auf der Rothenburger Synode 1983 schon so heftig formuliert haben, je mystischer, desto politischer und umgekehrt. Du kannst Mystik und Politik nicht trennen, also Abendmahl und Fußwaschung nicht trennen. Und da war ich eines Tages richtig glücklich, als mir dieses Bild in die Hände gefallen ist. Das stammt ungefähr aus 1450, 55 von einem Simon von Teisten in Osttirol, in Obermauern. Kann man das Bild heute noch bewundern? Und Sie sehen, das wehrt sich gegen die Trennung. Da haben Sie nämlich jetzt in einer Szene, also nicht mehr wie im Mittelalter in zwei Szenen übereinander, Abendmahl oben, Fußwaschung unten, haben Sie jetzt in einem Bild Abendmahl und Fußwaschung. Und das finde ich eigentlich so stark und mit dem möchte ich Sie auch in die Diskussion entlassen, weil ich glaube, dieses Zusammenspiel, diese Integration des Eintauchens und Auftauchens, der Gottesliebe und der Nächstenliebe, von Gemeinschaft, Bildung, aber nicht irgendeiner Gemeinschaft, sondern einer Gemeinschaft, die dient, die Füße wäscht, also Leib hingegeben, Blut vergossen zu werden. Das ist der Sinn dieser unglaublichen Herzerfahrung der katholischen Kirche, die wir Eucharistie nennen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.